SRF 2 Kultur.
Der Petersplatz gestern Abend, ein wahres Menschenmeer, Blitzlichtgewitter, Marschkapellen, die Spannung vor dem Öffnen des Vorhangs, es hatte schon etwas von großer Oper, so kurz vor der Bekanntgabe des neuen Papstes. Unsere Rom-Korrespondentin Nadja Fischer hat sich nach dem Ereignis noch einmal unter die Leute gemischt und sie nach ihrer Meinung gefragt.
Der mio nome, Francesco. Lo aspettavamo da tanto tempo.
Ich heiße Francesco und habe lange auf einen Papst Francesco gewartet. Bergoglio gilt als progressiv, er wird viel verändern.
Erste Reaktion, ich weiß nicht, wer es ist.
Keine Ahnung, wer das ist.
Ich habe keine Ahnung, wir denken erst seit 5 Minuten.
Wir sind gerade hergekommen, wir haben keine,
wer ist das?
Er kommt aus Lateinamerika, einem lebhaften Kontinent, wo die katholische Kirche viel Zuspruch findet. Das gefällt mir.
Bello, bello.
Wir kennen ihn nicht. Wir werden heute Abend im Hotelzimmer fernsehen und hoffentlich mehr über ihn erfahren. Mich hat beeindruckt, dass er uns aufgefordert hat, für ihn zu beten. Und der Name Francesco gefällt mir sehr gut.
San Francesco, quindi.
Beautiful. This is a choice of the Holy Spirit. And God has taken everybody by surprise.
Das ist ein Entscheid des Heiligen Geistes. Gott hat alle überrascht und einen Außenseiter gewählt. Über den Namen Franziskus bin ich sehr glücklich. Franz von Assisi war ein Mann des Dialogs mit anderen Religionen und ein Reformer. Ich bin Italo-Brasilianerin und hoffte auf einen brasilianischen Papst. Immerhin ist er aus Südamerika.
Ich hoffe, dass er mal ein bisschen mehr aufräumt, aber schauen wir mal.
Ja, aber die gelten ja alle als relativ konservativ. Also ich denke, da wird sich nicht viel verändern. Aber man wird sehen.
Der Petersplatz gestern Abend. Ihm fliegen schon die Herzen zu dem neuen Papst. Besonders aufmerksam verfolgt hat die Wahl auch unsere Religionsredaktorin Judith Wipfler. Was ist Ihnen aufgefallen beim ersten Auftritt von Franziskus?
Von Francesco. Ja, dass er den Menschen unglaublich zugewandt ist. Er hat sich verbeugt. Das bleibt einfach. Er hat um den Segen des Volkes gebeten, bevor er selber segnete. Er hat kommunikative Handbewegungen gemacht. So fast wie ein Trainer, der seine Mannschaft auswechselt. Das hat für mich sehr beweglich gewirkt, sehr kommunikativ. Und ich habe keine Herrschergesten entdeckt. Ein dienender Papst.
Diese erste Ansprache von Papst Franziskus ist überall als erfrischend schlicht gelobt worden. Wie haben Sie sie wahrgenommen? War sie so schlicht?
Ich habe da ganz, ganz viel rausgelesen. Ich hab sie wirklich 2,5 Mal mir zu Gemüte geführt. Und ich fand auch, dass die Gestik mit dem Text unglaublich gut übereingestimmt hat. Er hat sich ja immer wieder als Bischof von Rom tituliert. Er hat kein einziges Mal sich Papst genannt oder Nachfolger Petri oder gar Stellvertreter Christi. Hat sich immer nur Bischof von Rom genannt. Er hat seine Diözese, seine neue angesprochen, die Männer, Frauen und Kinder dort angesprochen und ganz viel von diesem Dienen für diese Gemeinde gesprochen. Und das lässt tief blicken, wie er das Papstamt auch versteht. Dass er sich nämlich vor allem als Bischof von Rom versteht und nicht unbedingt als der Mächtigste, der nun die ganze Welt in sich zentrieren will.
Jemand, der die Brüderlichkeit in den Vordergrund stellt. Ist das jetzt auch ein Zeichen, könnten wir das rauslesen, für die Ökumene, für andere Kirchen, Zusammenarbeit mit anderen Kirchen?
Ich denke schon, weil dieses Stichwort Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, das ist das wichtigste Stichwort dieser Rede gewesen. Zusammen mit Weggemeinschaft, Camino, kann auch Pilgerschaft heißen. Aber diese Geschwisterlichkeit, er hat es auch so gesagt, er möchte eigentlich die Kirche zwar führen, die Kirchen führen, aber in Liebe und in Geschwisterlichkeit. Und das ist ein ganz neuer Ton, kein Herrscherton, sondern ein dienender Ton, ein geschwisterlicher Ton. Und das lässt mich sehr aufhorchen.
Er ist der Erste, der den Namen Franziskus gewählt hat. Und eben in diesem Zusammenschnitt der Stimmen klang auch schon heraus, das bedeutet etwas, das Armutsideal, das der Dialog, der da im Vordergrund steht, sehen Sie das auch so, eine ganz bewusste Wahl?
Das ist eigentlich schon ein Programm. Der ganze Name ist ein Programm. Als ich das hörte, ich wusste gar nicht, wer es ist. Ich dachte, wie kann das sein? Man sagt immer, kein Franziskaner wird je Papst werden, weil die eben hierarchiekritisch sind, weil die reichtumskritisch sind, weil die ein anderes Leben wollen, Ökologie, Bewahrung der Schöpfung. Das hat alles mit franziskanischer Theologie zu tun, bewusster Armutsverzicht. Und jetzt ist ein Jesuit-Papst, der sich Franziskus nennt. Das ist grandios. Und dann ist er natürlich auch Francesco. Sie haben es eben, haben was wunderbar gehört. Der ist der beliebteste Heilige in Italien, ist auch sowas wie der Nationalheilige Italiens, Franz von Assisi. Und ich denke, da hat er auch ganz klug gewählt, dass er, weil er ja nun Bischof von Rom ist, von Argentinien da kommend, da auch andockt bei den Herzen der Menschen, weil der Franziskus ist einfach der beliebteste Heilige dort, der Nationalheilige, das bedeutet was. Und es bedeutet auch noch was für die Jesuiten, weil auch ein Mitbegründer des Jesuitenordens Franz Xaver hieß. Also da ist auch noch ein Link zu diesem Namen.
Bei Judith Wipfler schwingt schon etwas Begeisterung mit und insgesamt spürt man auch etwas von den hohen Erwartungen, die auf dem neuen Papst liegen.
Ja, die haben alle, die hat die ganze Welt. Er wird natürlich nicht die Frauenordination einführen oder irgend sowas. Aber was er machen wird, da bin ich fest überzeugt, er wird das Papstamt redimensionieren, so wie es eben gesagt hat, mehr Kollegialität für die Bischöfe, unter den Bischöfen, mehr Eigenverantwortung und mehr Gestaltungsspielraum. Und da kann dann vielleicht was passieren in den einzelnen Kirchen auf der ganzen Welt, denke ich schon.
Der ungarische Komponist György Kurtak ist 87 Jahre alt und ein Rätsel. Interviews gibt er grundsätzlich keine, denn alles, was er mitzuteilen hat, das stecke in seiner Musik, sagt er. Und diese Musik ist vor allem sehr dicht und sehr kurz. Das ist schon mal ein Stück, das nur wenige Sekunden lang ist. Morgen Freitag beginnt in der Dampfzentrale Bern ein dreitägiges Mini-Festival zu Ehren Kurtaks. Florian Hauser über einen eigenartigen Komponisten.
Kommt aus dem Nichts und verschwindet wieder. Ganze 12 Sekunden lang ist diese einzelne Geste und damit hat es sich auch schon wieder. Oder das hier, 30 Sekunden.
Das ist explizit auch sein Credo, dass er versucht, mit möglichst wenig Tönen möglichst viel zu sagen.
Meint die Pianistin Katharina Weber. Sie liebt diese Musik.
Ja, sehr. Ja. Es ist auch eine Musik, in der man immer wieder Neues entdecken kann.
Cellist Julian Kilchenmann stimmt ihr zu.
Der Zuhörer hört diese ganzen Details gar nicht raus. Es entsteht eine Welt und etwas kann man wahrnehmen, das andere vielleicht nicht oder unbewusst nimmt man das wahr und eigentlich macht das auch gar nichts aus.
Weil sie vielfältig ist, diese Musik. Trotz ihrer Kürze sehr speziell, meint Katharina Weber.
Sie ist sehr menschlich. Es ist eine Verbindung von Intellekt und Gefühl, Humor, Leidenschaft.
Es ist natürlich nie Musik, die irgendwie so ins Überfröhliche geht, das nicht. Also es ist schon immer so dieser Ernst und ja, ein bisschen melancholischer Tonfall ist so drin.
Mal kommt die Musik schneidend dissonant daher, mal spröde und zerklüftet, mal wohltönend, mal banal oder naiv. Um einen einzelnen Gedanken, ein einzelnes Gefühl nachzuzeichnen, braucht Kurtak oft nur ganz wenig Tonmaterial. Dadurch ist seine Musik auch nackt, ungeschützt, zerbrechlich, sehr privat und nicht aufgeblasen. Immer schwingt so etwas wie Trauer und zarte Verzweiflung mit. Und was für seltsame Titel er seinen Stücken gibt: Zeichen, Spiele und Botschaften oder Drei alte Inschriften oder Grabstein für Stefan. Das klingt nach Abschied, Melancholie, Schwermut und Vergänglichkeit. In der Tradition der Spätromantik hat er angefangen zu komponieren, der heute 87-jährige György Kurtág. Die ungarische Folklore hat er dann studiert und seinen großen Landsmann Béla Bartók. Dann Anton Webern kennen und lieben gelernt, den Meister der kleinen, kompakten Form, und durch ihn seinen eigenen Weg gefunden, weit jenseits aller Stile und Schulen. Nach dem Volksaufstand 1956 ist er nicht weggegangen, sondern ist im Land geblieben, hinter dem eisernen Vorhang, hat weiter komponiert auf seine leise, introvertierte Art und ist so etwas wie eine Identifikationsfigur geworden für die damals junge Generation. Und heute? Wie zeitgemäß sind Kurtágs konzentrierte Miniaturen heute, in Zeiten der Informationsüberfülle? Keine Frage, sagt Katharina Weber.
Ich glaube, das ist in jeder Zeit, ist das immer wieder wichtig, diese Konzentration.
Das Mini-Festival György Kurtág und Ungarn gibt's morgen und über das Wochenende in der Dampfzentrale Bern. Der Kanadier Xavier Dolan gilt als filmisches Wunderkind. Mit seinen gerade mal 23 Jahren hat er schon 3 Spielfilme international ins Kino gebracht. Letztes Jahr machte er am Filmfestival von Cannes mit Laurence Anyways Furore, der Geschichte eines Mannes, der als längst Erwachsener beschließt, als Frau weiterzuleben. Der Film läuft heute bei uns im Kino an. Michael Sennhauser hat ihn gesehen und den jungen Regisseur getroffen.
Alors, quel est votre nom complet?
Laurence Emmanuel James Alia.
Laurence Emmanuel James Alia ist der Name des von Melville Poupeau gespielten Mannes, der zu diesem Zeitpunkt längst ein arrivierter Romanautor und Lehrer für Literaturgeschichte ist und in einer langen und glücklichen Liebesbeziehung mit seiner quirligen Freundin Fred. Eines Abends macht er eine Rückblende. Schon als ich dich das erste Mal sah, Fred, dachte ich, das wird funktionieren. Ich liebe dich so sehr, ich muss dich so lieben, wie ich bin.
Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement, il faut que je t'aime comme je suis.
Je comprends pas.
Je veux être une femme.
Ich will eine Frau sein. Ein ziemlicher Schock für Fred. Aber nach kurzem Zögern auch ein Anlass, ihre Liebe unter Beweis zu stellen.
J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas.
On va faire ça ensemble.
Und sie schaffen es auch, zunächst. Fred und Laurence bleiben ein Paar, bis die Beziehung der beiden schließlich am Druck der Umwelt zerbricht und an der Unvereinbarkeit ihrer Träume. Die Idee zu dieser Geschichte sei ihm schon im Herbst 2008 begegnet, sagt Xavier Dolan. Im Auto auf der Rückfahrt vom Dreh seines ersten Filmes habe eine Mitarbeiterin plötzlich ziemlich emotional von einem Abendessen mit ihrem Freund erzählt.
A member of the crew, one of the crew who were writing with us, and she said she started to talk about her life and then got sort of emotional and talked about her boyfriend who took her to dinner and said, I need to talk to you, I'm a woman.
Die Geschichte vom Mann, welcher der Freundin erklärt, er sei eine Frau, ist typisch für Xavier Dolan, der sich von seinem ersten Film an mit der persönlichen und sexuellen Entwicklung junger Menschen beschäftigt hat. Sein erster Film, Je tue ma mère, erzählte von der komplizierten Beziehung eines Teenagers zu seiner alleinerziehenden Mutter im vorstädtischen Montreal. Sein nächster Film handelte dann von jungen Menschen, einem Mädchen und einem Jungen, die beide in Liebe zum gleichen, unerreichbar schönen Mann entbrennen. In jener kurzen Zeit, bevor sie endgültig erwachsen werden. Und der neue Film, Laurence Anyways, erzähle nun von Erwachsenen.
And Laurence Anyways is about adults. So there's a logical progression here for me in terms of generations and in terms of style as well.
Das, sagt Xavier Dolan, sei nicht nur eine logische Abfolge im Hinblick auf seine eigene Altersentwicklung, sondern auch stilistisch. Tatsächlich kann man sagen, Laurence Anyways ist nicht nur inhaltlich ein reifer und berührender Film, sondern auch von der Gestaltung her. Vom Schnitt bis zur Farbgestaltung ist Xavier Dolan mit seinen knapp 23 Jahren ein formal frühreifer Meisterregisseur.
Musik. Wie tönt die Schweiz? Oder, wie man heute sagen würde, wie klingt Swissness? Diese Frage musste der Musikwissenschaftler Fritz Dürr zwischen 1957 und 67 beantworten. Im Auftrag von Schweizer Radio International sammelte er mehr als 8000 Musikstücke, gedacht als tönende Visitenkarte der Schweiz im Ausland. Lange schlummerte diese Sammlung unbeachtet im Radioarchiv. Forscher der Universitäten Zürich und Basel und der Hochschule Luzern haben sie jetzt hervorgeholt und wollen in einem Forschungsprojekt herausfinden, wie diese Sammlung entstand und wie sie genutzt wurde.
Welcome to Swiss Radio International.
Schweizer Radio International, der Schweizer Kurzwellendienst. Der Sender hatte seine Hochblüte im Kalten Krieg als die Stimme der Schweiz im Ausland. Gedacht einerseits natürlich für Auslandschweizer, andererseits aber auch geschätzt von vielen Nicht-Schweizern in aller Welt. Der Sender wurde wohl in erster Linie gehört wegen der Nachrichten, aber ein bedeutender Teil des Programms war Musik und zwar eben nicht irgendwelche Musik.
Das Radio hat eine ganz zentrale Rolle, eben nicht nur bei der Übermittlung von Informationen, sondern eben auch von Werten und von Gefühlen und von Vorstellungen.
Und für diesen Zweck bot sich die Musik an, sagt Thomas Hengartner, Professor für Alltagskulturen an der Uni Zürich. So ist der Auftrag an den Musikwissenschaftler Fritz Dürr entstanden, mit seiner Sammlung einen musikalischen Fundus zu schaffen, um die Schweiz gegen außen gleichsam tönen zu lassen.
C'era lingua della mamma, ti sono.
Dass das in den 50er Jahren geschah, sei kein Zufall, sagt Hengartner.
Wir sind in der Zeit des Kalten Krieges und die folgt der geistigen Landesverteidigung nach, wo es wirklich darum ging, das eigene auszudrücken und dieses eigene als das Schweizerische wirklich auch nach außen zu tragen.
Der Musikwissenschaftler Fritz Dürr hörte sich also in den damaligen Radiostudios um nach Musik, die ihm für diese Zwecke geeignet schien. Musik aus allen Landesteilen. Zusammen kamen fast 8000 Musikstücke. Längst nicht alle sind eigentliche Gassenhauer, wie die eben gehörten. Vielmehr findet sich auch Unerwartetes in der Musiksammlung, wie dieser eigentlich traditionelle Ländler, begleitet vom legendären Unterhaltungsmusiker Hans Möckel an einer Hammond-Orgel. Ländler, Jodellieder, moderne Unterhaltungsmusik, Chorwerke, vieles habe Dürr zusammengetragen, sagt Dani Häusler, Musiker und Dozent an der Hochschule Luzern. Er hat begonnen, die Sammlung zu durchforsten.
Was ich bis jetzt sagen kann, es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Wie modern oder so es vielleicht war, das wird sich dann noch herausstellen. In erster Linie ist es einfach ein Abbild, wie damals musiziert wurde.
Sich durch die Sammlung hören, das wird in den nächsten 3 Jahren ein Teil der Forschungsarbeit sein. Daneben wollen die Wissenschaftler aber anhand zum Beispiel von Sendeprotokollen oder auch Hörerzuschriften herausfinden, wie die Musik am Radio eingesetzt wurde und wie das Publikum sie aufnahm. Und schließlich soll ein Teil dieser einzigartigen Musiksammlung zum Beispiel im Internet für jeden und jede zugänglich gemacht werden.
Cordine Vinzenz war hier der klingenden Schweiz auf der Spur. Und jetzt machen wir eine Zeitreise in die USA der 60er Jahre. Damals befreite sich das Land langsam vom Mief der 50er. Der gesellschaftliche Aufbruch erfasste auch die Comic-Szene. Underground heißt das Genre, das damals entstand und den Comic revolutionierte. Das Fumetto Festival in Luzern widmet dem Underground dieses Jahr einen Schwerpunkt. Comic-Kenner Christian Gasser habe ich gefragt, was wir denn sehen, wenn wir in den Heften von damals blättern.
Also in den Underground-Comics sah man die Dinge, die man zuvor in amerikanischen Comics nicht gesehen hatte. Sex, Drogen, Rock'n'Roll, aber auch politische Stoffe wie die Bürgerrechtsbewegung und den Vietnamkrieg. Also genau das, was die Autoren und die Zeichner und ihre Leserinnen und Leser dachten und fühlten. Und das umgesetzt in eine Bildsprache, die viel lockerer, wilder, schräger und manchmal auch dilettantischer war als im kommerziellen Comic. Die Underground-Comics gaben damals dem Comic den anarchischen Geist und auch die Freiheiten seiner Anfänge zurück und bewiesen, dass Comics mehr sein konnten als Superhelden, Abenteuer und lustige Tiere für die ganze Familie.
Warum gab es denn aber diese Underground-Comics?
Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen in die 50er Jahre. Da gab es nämlich einen Psychiater, der behauptete, es gäbe einen direkten Zusammenhang zwischen Comic-Lektüre und Jugenddelinquenz. Das führte zu einer erbarmungslosen Schmutz- und Schundkampagne gegen die Comics. Es wurde sogar ein Senatsunterausschuss einberufen, der diese Vorwürfe untersuchen sollte. Und um der staatlichen Zensur vorzubeugen, verabschiedete die Comicindustrie freiwillig 1954 den Comic Code, der detailliert vorschrieb, was den Comiclesern noch zuzumuten sei, nämlich so gut wie gar nichts. Das führte zu einer totalen Verarmung inhaltlich der Comics und niemand traute sich mehr, Comics für erwachsene Leser zu publizieren. Und genau dagegen rebellierten die Underground-Comics 10, 15 Jahre später. Sie definierten den Comic neu als Ausdrucksform für Erwachsene, in der alles erlaubt ist. Und das Bedürfnis nach diesen Comics war ungeheuer groß. Robert Crumbs Zap-Comics erreichten manchmal Auflagen von mehreren hunderttausend Exemplaren.
Underground Comics, Comics für Erwachsene, haben Sie gesagt. Robert Crumb, eine der wichtigen Figuren. Was macht ihn aus?
Das Spezielle an Robert Crumb war, dass er zum einen zum Aushängeschild der Hippie-Kultur wurde, obschon er sie eigentlich verabscheute. Das liest sich am besten in seiner berühmtesten Figur ab, Fritz the Cat, das satirische Porträt eines opportunistischen Szenemitläufers. Fritz the Cat beherrscht den Szenejargon, aber eigentlich interessieren ihn Politik und Emanzipation nur wenig. Er ist vor allem an Drogen und Sex interessiert. Damit entlarvte Crumb in seinen Comics nicht nur die bürgerliche Doppelmoral des American Way of Life, sondern auch die gegenkulturellen Scheinheiligkeiten. Und dank dieser Kritik auch an der eigenen Szene haben Crumbs Comics bis heute nichts an Gültigkeit verloren. Und vielleicht noch wichtiger für heute ist ein anderer Aspekt in Crumbs Arbeit. Crumb lebte auch seine sexuellen Fantasien hemmungslos aus. Also die prallen Hintern und üppigen Busen und vor allem die eigenwilligen Positionsspielchen sind berühmt. Sie trugen ihm trotz seiner Selbstironie den Hass vieler Feministinnen ein. Aber mit diesen Comics über seine Obsessionen war Crumb einer der ersten, der sich selber konsequent zur Figur in seinen Comics machte, und damit ist er ein wichtiger Vorläufer für die autobiografischen Comics, die in der heutigen Szene eine sehr bedeutende Rolle spielen.
Robert Crumb, eine wichtige, eine zentrale Figur der Comic-Literatur, Underground überhaupt, wie ist da der Einfluss auf die heutige Szene?
Der Einfluss ist sehr groß. Also vor 45 Jahren wurde sozusagen die Grundlage dafür geschaffen, was wir heute im Bereich der Comics erleben. Also zum einen die Befreiung der Comics von starren Stereotypen und Genres, die Definition des Comiczeichners als Autor und nicht einfach als Handwerker oder Dienstleister, also der Autor wird wichtiger als seine Figuren, und man entwickelte auch neue Vertriebswege für diese Comics. All diese Sachen sind wichtig auch für die heutige Szene, und so betrachtet steht der Underground Comics am Anfang der Entwicklung, die zur Emanzipation der Comics zu einer vollständigen und mittlerweile doch ziemlich respektierten Ausdrucksform geführt hat.
Underground Comics am Fumetto Festival im Kunstmuseum Luzern zu bewundern ab kommendem Wochenende. Wie funktioniert eine Diktatur und wie funktionieren Menschen, die eine Diktatur funktionieren lassen? Auskunft geben zum Beispiel Biografien über die Führungsriege der NSDAP. Volker Koopmans Biografie von Martin Bormann, dem Hitlervertrauten, ist ein weiterer Stein in diesem Mosaik des Schreckens. Der Buchtipp von Raphael Zehnder.
Der Berliner Historiker und Journalist Volker Koop hat schon mehrere Bücher über die Nazizeit verfasst. Etwa über die Terrororganisation Werwolf und über prominente Häftlinge, die die Nazis in Verhandlungen mit den Alliierten als Geiseln gebrauchten. Nun widmet sich Koop einem gerade unter hohen Nazis verhassten NS-Funktionär, Martin Bormann. Die Biografie des Leiters der Reichskanzlei der NSDAP war bisher wenig aufgearbeitet. Bormann hatte Ministerrang und diente auch als Hitlers Privatsekretär. Der zweitmächtigste Mann des Nazireichs trug Hitlers Rassenpolitik, die Massenmorde an den Juden und die Zwangsarbeit voll mit. Er war ein Feind der Kirchen und so der Untertitel von Koops Buch Hitlers Vollstrecker. Im Nürnberger Prozess wurde Bormann 1946 in Abwesenheit zum Tod verurteilt, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sein Skelett wurde 1972 in Berlin gefunden, aber erst 1998 identifiziert. Er hatte sich mit einer Giftkapsel umgebracht. Am 2. Mai 1945, zwei Tage nach Hitlers Tod, mit 45 Jahren. Martin Bormann stammte aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, schloss sich als junger Mann rechtsextremen Verbänden an und kam früh mit dem Gesetz in Konflikt, wegen der Beteiligung an einem politischen Mord. 1927, mit 27, trat er in die NSDAP ein und wurde bald ihr Geschäftsführer in Thüringen. Einen Beruf hatte er nicht und er hätte, schreibt Volker Koop in seiner Biografie, im bürgerlichen Leben kaum bestehen können. Aber Bormann kam ganz nach oben. Er wurde Hitlers Privatsekretär. Er zog die Fäden im Hintergrund und war äußerst unbeliebt. Außer Hitler scheint sich niemand positiv über Bormann geäußert zu haben. Zeitzeugen schildern ihn als stämmigen, untersetzten, stiernackigen Typen, der immer sehr laut gesprochen habe. Als einen, der verbissen arbeitend, einsam hinter seinem Schreibtisch im Bunker Intrigen gesponnen habe. Volker Koop stellt fest:
Bormann wollte nie im Rampenlicht stehen. Er profilierte sich nicht wie Goebbels und das geckenhafte Auftreten Görings muss ihm zutiefst zuwider gewesen sein. Er war der Schatten Hitlers, als solcher einflussreich und gefürchtet wie kaum ein anderer. Ihm fehlte zwar Genialität und Charisma, er zeichnete sich aber durch Fleiß, Ehrgeiz, Beharrlichkeit, Organisationstalent, große Anpassungsfähigkeit, rasche Auffassungsgabe, hervorragendes Gedächtnis, taktische Schleue, Gehorsam gegenüber Hitler als seinem einzigen Vorgesetzten, Gewissenlosigkeit und Lust an Intrigen aus.
Und Volker Koop bemerkt auch:
Seine Opfer waren für ihn allenfalls statistische Größen, über die er kein einziges Wort des Bedauerns oder Mitgefühls äußerte.
Volker Koop kommt zu diesem Schluss, indem er zahlreiche administrative Schriftstücke von Bormann auswertet, Dokumente seiner politischen Gegner in den Dienststellen rivalisierender Nazi-Größen und den Briefwechsel Bormanns mit seiner Frau Gerda und weitere Quellen. Tagebücher hat er nicht geschrieben, Reden hat er nicht gehalten. Seine Verbrechen verübte er hinter den Kulissen mit Erlassen und Anordnungen, Verlautbarungen und Rundschreiben. Volker Koops Buch Martin Bormann, Hitlers Vollstrecker, ist im Böhlau Verlag erschienen.
Gestern Abend ist die Leipziger Buchmesse mit einem Festakt im Gewandhaus feierlich eröffnet worden. Der Vorsteher des Börsenvereins, Gottfried Honnefelder, warnte in seiner Eröffnungsrede vor einer Monopolisierung der Buchkultur durch einen großen Online-Händler. Insbesondere Unabhängigkeit, Individualität und Vielfalt litten. Während des Festaktes wurde der Bielefelder Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdal mit dem Preis zur europäischen Verständigung geehrt. Er erhielt die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Werk »Europa erfindet die Zigeuner«, in dem er die Verfolgung der Roma-Völker untersucht. Für die Besucherinnen und Besucher öffnet die Buchmesse Leipzig heute um 10 Uhr ihre Tore. Die Messe dauert bis Sonntag. Katastrophen sind ein beliebter Stoff für Filme und Romane. Aber muss die Flugzeugkatastrophe von Überlingen tatsächlich ein theatralisches Denkmal erhalten? Ja, findet das Theater Krefeld-Mönchengladbach bald 11 Jahre nach der Katastrophe. In dem Ballett »Verlorene Kinder« setzt das Theater den Opfern ein künstlerisches Andenken. Übermorgen Samstag feiert das Ballett Premiere. Die Musik hat der russische Solopianist Andrei Parfenov geschrieben. Parfenov kommt aus der Uralstadt Ufa. Von dort stammten auch die meisten Opfer des Flugzeugunglücks. Ein japanischer Verlag will ins Guinness-Buch der Rekorde mit dem kleinsten Buch der Welt. Das Büchlein über Blumen hat die Größe eines Stecknadelkopfes. Es enthält Namen und Schwarz-Weiß-Illustrationen. Die Buchstaben und Schriftzeichen sind nur ein Hundertstel Millimeter klein. So klein, dass sie mit bloßem Auge nicht zu entziffern sind. Beim Druck sei dieselbe Technologie zum Einsatz gekommen, die Gelddruckereien zur Verhinderung von Fälschungen nutzten, erklärte der Verlag.
Simon Rattle hat im Januar seinen Rücktritt als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker angekündigt. Das ist Ausgangspunkt für einen längeren Beitrag in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Christina Kapretz.
Ja, und zwar in Form eines langen Interviews, in dem Simon Rattle über die Gründe spricht, warum er seinen Job 2018 verlassen wird. Er habe mit den Philharmonikern eine gute Zeit gehabt und erkenne genügend Orchester, bei denen der Chefdirigent viel zu lange geblieben sei, sagte er im Gespräch. Zitat: Das Schlimmste sind die erinnerten Gefühle. Wenn wir Musiker seufzen, wie großartig das früher war, damit beginnt die Routine. Rattle äußert sich im Gespräch aber auch über die Veränderungen im Konzertbetrieb, der immer flexibler, schneller und billiger und kurzweiliger wird. Er sagt, warum er im Wagner-Jahr ausgerechnet Mozarts Zauberflöte aufführen will, und er erklärt, warum er in der Berliner Philharmonie endlich ein Restaurant eingerichtet haben möchte. All das und noch viel mehr in der heutigen FAZ.
Mit einem ganz anderen Thema, einem mathematischen, beschäftigt sich der Tagesanzeiger.
3 und 14, so lauten die ersten Stellen der Zahl Pi. Ihr wird im dritten Monat am 14. Tag, also heute, in Mathematikerkreisen gedacht. Der Tagesanzeiger erklärt, warum die Erforschung von Pi kluge Köpfe während Jahrtausenden schon beschäftigt hat. Alles begann mit der vermeintlich harmlosen Frage, in welchem Verhältnis der Umfang eines Kreises zu seinem Durchmesser steht. Was schon alte Kulturen aus ganz praktischen Gründen beschäftigte, für den Bau von Brunnen etwa oder für die Beobachtung der Himmelskörper. Schon im Alten Testament wird der Umfang eines Wasserreservoirs als das Dreifache des Durchmessers angegeben. Wie aus der ungenauen Zahl 3 im Lauf der Jahrhunderte schließlich ein 3,14159265358979932 und so weiter wurde, lässt sich heute im Tagesanzeiger nachlesen. In einem Beitrag unter dem Titel »Eine Zahl, so faszinierend, dass sie einen eigenen Feiertag hat«.
Die Raumfahrt war jahrzehntelang Sache des Staats. Inzwischen drängen immer mehr Privatunternehmen in das Geschäft, auch in der Schweiz. Die Firma Swiss Space Systems aus Bayern zum Beispiel hat gestern bekannt gegeben, sie wolle in den nächsten 4 Jahren mit einem eigenen System Satelliten ins All bringen. Stellt sich die Frage, kann jeder einfach ein Stück vom Weltall haben? Oder anders gesagt, wem gehört eigentlich das Weltall? 100 Sekunden Wissen von Hanna Wick.
Angefangen hat alles mit Sputnik, dem kleinen sowjetischen Satelliten. Er piepste 1957 das Zeitalter der Raumfahrt ein. Bald flogen die ersten Menschen ins All und erste Sonden landeten auf dem Mond. Die Pioniere dieser Jahre waren die Sowjets. Und im Westen fragte man sich, dürfen die das eigentlich, sich so im Weltall breit machen? Eine Antwort gab es nicht, denn entsprechende Verträge fehlten. Das änderte sich aber schnell. 10 Jahre nach Sputnik, 1967, legte die UNO den sogenannten Weltraumvertrag vor, eine Art Magna Carta der Raumfahrt. Darin ist festgehalten, dass die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums Sache der gesamten Menschheit ist. Sprich, das Weltall gehört allen. Jeder darf also einen Satelliten starten. Der Platz in der Erdumlaufbahn ist allerdings beschränkt, ebenso wie die Anzahl Frequenzen, mit denen die Satelliten zur Erde funken. Da wird es schon langsam eng. Damit das nicht zu Konflikten führt, teilt die Internationale Fernmeldeunion in Genf die Plätze zu. Soweit, so klar. Der UNO-Weltraumvertrag betrifft aber nicht nur die Betreiber von Satelliten, er betrifft auch alle Firmen, die in der Zukunft Bodenschätze auf Asteroiden, Planeten oder Monden heben wollen. Und solche Firmen gibt es immerhin schon einige. Im Weltraumvertrag steht, kein Land darf einen Himmelskörper für sich beanspruchen. Himmelskörper sind eine Art kosmische Alment, die gehören allen und jeder darf sie nutzen. Allerdings nur, wenn es zum Wohl der gesamten Menschheit ist. Was das genau bedeuten soll, darüber zerbrechen sich Weltraumjuristen die Köpfe. Die Zukunft dürfte ihnen viel Arbeit bescheren. Denn wo der Mensch auch hingeht, und sei es das Weltall, den Streit nimmt er immer mit.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.